Gut, dann fangen wir mal an.
Ja, wunderbar, dass hier sich so viele gefunden haben, die sich ein bisschen ablenken wollen aus dieser Softwarewelt heraus, ein bisschen auch Richtung Hardware, mal schauen, was so geht. Kurze Frage, wer kommt aus der Halbleiterindustrie? Einer, fantastisch. Noch einer, ein halber. Gut. Wer schimpft als Softwareentwickler meistens über die Hardware, dass sie zu langsam ist? Auch ein. Auch das? Okay, wer ist nur hier, weil es warm ist und weil es draußen Mittagessen gibt gleich? Okay, auch ein paar, wunderbar. Gut, ich wollte einfach mal schauen und einfach mal das Forum nutzen, mal zu erzählen, was bei mir so geht. Vielleicht noch eine andere Frage. Wer kennt denn Prozessorenhersteller? Einfach mal reinrufen. Was gibt's?
AMD.
Ja. Auch? Sehr gut.
Mikroelektronik auch.
Ja. Dann schauen wir mal auf die Folie. Genau. Also, ich denke mal, einige vorgekommen. Ist zumindest jetzt hier Halbleiterindustrie. Aus 2014 natürlich. Gibt es auch ab und zu ein paar Änderungen, Übernahmen und Pleiten. Was natürlich so ist, ich habe jetzt den Firmennamen von mir extra gar nicht hingeschrieben. Ich komme von IBM, kommt in der Liste gar nicht vor. Da fragt man sich natürlich, was will ich eigentlich hier? Will ich euch in den nächsten Minuten zeigen, wir sind eher ein Spezialanbieter, sage ich mal. Wäre natürlich schön, wenn man hier vorkommen würde, aber mittlerweile sind wir auch fabless. Also wir hatten eigene Fabriken bis letztes Jahr. Die haben wir jetzt auch losschlagen können, nachdem die uns sehr viel Geld gekostet haben. Und haben jetzt andere Firmen, die das für uns tun. Auf der anderen Seite, schauen wir einfach mal, was IBM eigentlich so bietet. Da war ich ganz froh bei Google, dass IBM mittlerweile immer noch mit Hardware verbunden wird, weil die Firma sich an sich sehr stark wandelt oder schon gewandelt hat und mehr Richtung Consulting, mehr Richtung Software geht und eigentlich das machen will, womit man Geld verdient. Und heutzutage ist das meistens nicht mehr der Fall, wenn es auf Computer kommt. Also die Marge ist dem Management oft zu niedrig. Der Vortrag ist auch kein Marketingvortrag, also es ist mehr aus meiner Sicht heraus, deswegen habe ich die Logos auch weggelassen und solche Sachen. Aber man kann mich ja gerne danach dazu auch fragen. Das ist ein schönes Bild aus dem Schwabenland, dort arbeite ich manchmal. Da hat man ein schönes Entwicklungszentrum in den Wald gesetzt, in den Naturschutzgebiet direkt rein. Aber ist schon lange her, deswegen ging das damals noch. Ich wollte einfach an dem Bild mal verdeutlichen, die Dimensionen. Das ist sozusagen das Entwicklungslabor für Europa, das größte. Es gibt so ein paar Außenstationen in Frankreich und England, aber die dümpeln eher vor sich hin und sind davor, eigentlich irgendwann abgeschafft zu werden, aus Kostengründen. Auch wir haben damit zu kämpfen, sozusagen uns immer wieder zu rechtfertigen, warum wir eigentlich da sind. Sagen, ich komme aus der Hardware und die Hardware sitzt eigentlich nur hier hinten in dem Gebäude, im zweiten Stockwerk und so ein bisschen in dem Gebäude noch verteilt. Der Rest ist alles Software. Also einfach um so was zu sehen, wie. Ja, aber nicht die Hardware. Die saßen früher dort, aber das wurde alles konsolidiert und. Also, ja. Wie gesagt, der Rest ist alles Software, womit man hoffentlich mehr Geld verdienen wird in Zukunft, was auch meinen Arbeitsplatz sichert. Und das ist, was ich euch so in den nächsten Minuten erzählen möchte. Ich wollte einfach nur einen Einblick geben, was Prozessorentwicklung im Moment bedeutet. Was haben wir mit Agile zu tun? Ist halt so ein Modewort, deswegen habe ich es auch mit drauf geschrieben, damit ein paar Leute kommen. Und dann natürlich die Frage, was ist denn überhaupt Open Power? Ne? Also ich verstehe es manchmal auch nicht richtig, aber wir versuchen uns dann einfach mal durchzugraben. Ja. Traditionelle Prozessorentwicklung, da gibt es von meinem Kollegen John Cohn, wenn jemand eine Gelegenheit hat, einen Vortrag von ihm zu hören, würde ich sehr empfehlen, sehr unterhaltsam der Mensch. Der hat eine schöne Folie gemacht und einfach ab 1900 mal aufgezeichnet, was eigentlich so mit Berechnungsmöglichkeiten und wie sich das über die Jahre entwickelt hat, mal aufgezeichnet hat. Und eben um 1900 herum, Computer war damals noch nicht so ganz vorhanden, einfach so mechanische Berechnungsmöglichkeiten und über die Zeit, sagen über elektromechanisch, dann Entwicklung von Transistoren hin zu, wo wir eigentlich heute sind, bei den Schaltkreisen, die wir eben kennen, wenn wir das Handy zum Beispiel aufmachen. Und da deutet sich eben an, so langsam kommen wir in einen Rechtfertigungsdrang und ein Ende von der Technologie und wir wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Also steht irgendwas bevor. Alle sind neugierig, alle arbeiten irgendwie daran. ich weiß es eben auch noch nicht. Also wir hoffen, wir finden was Neues. Aber es ist zumindest jetzt gerade so eine Ära, wo man merkt, wir brauchen irgendwas Neues. Besonders ersichtlich hier an diesem Chart, geklaut von Wikimedia. Das zeigt einfach mal so die Frequenzen der Prozessoren von verschiedenen Herstellern.
Der Peak natürlich oben von IBM.
Im Produkt 5,5 GHz. Fantastisch. Bringt aber mittlerweile nicht mehr viel. Ne? Also die, um die 2000er Jahre rum war das ein Verkaufsargument. Mein Prozessor ist schneller, deswegen ist er besser. Mittlerweile kann er schnell sein, aber das heißt ja nicht, dass er gut ist. Deswegen versucht man sich jetzt auf anderen Ebenen sagen, zu beweisen und darzustellen, warum man gerade das Produkt kaufen muss. Ich kann die gleiche Chart auch auflegen von Flugzeugherstellern. Das war genauso. In dem letzten Jahrhundert ging es rapide nach oben. Die Flugzeuge wurden immer schneller, bis irgendwann gab es die Concorde ganz oben. Die war halt schnell, aber die war eben teuer, die konnte keiner bezahlen, deswegen gibt es sie jetzt nicht mehr. Ne? Die ist halt auch mal abgestürzt, das hat aber damit jetzt weniger zu tun, sondern die konnte nie rentabel fliegen. Und so ist es bei den Maschinen eben auch. Ich kann die zwar vielleicht immer wieder schneller machen, aber der Aufwand ist immens. Ich muss wahnsinnig viel Power reinstecken, ich muss viel Geld reinstecken und das bringt mir vielleicht an Ansehen irgendwas, aber es bringt mir nicht irgendwie Kunden zu überzeugen, dass sie sich das wirklich in die Garage stellen sollen. So, bei Prozessorentwicklung selbst ist das ein schönes Bild, einfach mal auch wieder zu vergleichen, was der Aufwand eigentlich darstellt. Ne? Wir haben halt einfach ein sehr großes Objekt auf der linken Seite und rechts habe ich einfach nur ein großes Bild genommen. Also ihr kennt ja so ein kleiner Brinko-Chip, der ist schon recht klein. Einfach mal die Zahlen gegenübergestellt. Ne? Also von dem Schiff halt, damals waren es eben 870 Millionen Euro, die man gebraucht hat, um das zu konstruieren. Hat irgendwie 3 Jahre gedauert und 3000 Leute beschäftigt. Bei dem Prozessor ist es eben ähnlich. Alleine für den Prozessor, also da ist noch nichts drumherum, brauche ich in der Spitze 500 Leute, die daran arbeiten. Die Arbeit an sich beginnt eben 4-5 Jahre, bevor ich das Ding überhaupt hergestellt und verkaufen kann. Und alleine diese Prozessorentwicklung sind 150 Millionen Euro, die ich in die Hand nehmen muss. Wir als Firma verkaufen die Prozessoren sozusagen nicht als Stückwerk, außer es kommt jemand und legt viel Geld auf den Tisch. Aber normalerweise gibt es die immer in so schönen großen Schränken, ne? So schön schwarz wie vorhin auf der Folie. Und um diese Schränke eben auch zu füllen, sind es eben auch um die 3000 Personen, die notwendig sind. Und gerade für das Flaggschiff, der Mainframe, sind es eben insgesamt 1,2 Milliarden Dollar oder Euro oder eben dann plus in der nächsten Zukunft, was ich eben in die Hand nehmen muss, um das Ding überhaupt erstmal zu produzieren. Das heißt, die Kunden müssen es irgendwann auch bezahlen, um das zu rechtfertigen. Ja. So sieht der Prozess an sich aus, ein bisschen simplifiziert. Also jeder, der wahrscheinlich Informatik gehabt hat oder Elektrotechnik, kennt VDL, Verilog. Damit geht's los auf der linken Seite. Natürlich muss ich mir vorher Gedanken machen, was ich überhaupt entwerfen will, aber wenn ich das ungefähr weiß, dann schreibe ich eben irgendwelchen Code. Daraus halt werden generiert Netzlisten, Layouts und zum Schluss der Chip eben hergestellt. So ist eben der Flow, wie er eigentlich idealerweise sein soll. Normalerweise mache ich den auch nur einmal und dann ist das Projekt natürlich super und schön und geht alles. Nicht immer. Ja, idealerweise sagt der Kunde eigentlich auch, was er eben möchte. Ist in der Hardwareentwicklung eigentlich eher ja, selten. Wir versuchen das natürlich immer mehr zu pushen, weil wir ja auch merken, es gibt genug Hersteller, die irgendwelche Computer herstellen. Warum soll der Kunde gerade das von uns kaufen und vielleicht auch noch für einen höheren Preis? Also wir fragen die Kunden natürlich, meistens sind es eher die großen Kunden, große Banken, Versicherungen, Fluggesellschaften, Walmart, irgendwas, was eben viel Geld hat und dadurch eben Einfluss. Und dann gibt es daraus ein High-Level-Design. Also man überschlägt grob, was man eigentlich will, was man braucht, was man eigentlich schon in seiner Box hat, was man wiederverwenden kann und entwickelt daraus einen Plan. Und dann geht es halt los an das Design-Team und Verifikationsteam. Das heißt, habe sozusagen die Beschreibung in irgendeiner Beschreibungssprache und dann entwickle ich Firmware dazu nebenbei. Ich versuche das Ganze auch zu verifizieren hier unten und natürlich merke ich auch, ich finde Fehler, wie auch in jedem Softwareprojekt und iteriere da eben sehr oft durch. Bis ich eben mir irgendwann sicher bin, ja, jetzt macht es Sinn, das Geld auszugeben und die Maschine herstellen zu lassen oder den Prozessor. Dann gibt es natürlich den Test danach, ob das Ding auch funktioniert. Und dann kann ich eben die großen Maschinen herstellen, richtig in großer Stückzahl und ausliefern. Problem dabei ist, Das ist zum Beispiel der Pfeil, wo ich meine meiste Zeit auf Arbeit verbringe, in der Verifikation, dass wir eben Probleme finden. Wenn ich die Probleme zeitig genug finde, dann habe ich nur ein kleines Dollarzeichen, weil ich kann sie eben in dem Umfeld sehr schnell fixen. Es dauert natürlich auch Zeit. Auch Zeit ist teuer für eine Firma, aber zumindest erzeuge ich nicht irgendwelche Probleme dann hinten raus. Wenn ich sozusagen erst dann, wenn ich es hergestellt habe, was finde, sind die Kosten schon sehr viel größer, weil ich kann eben nicht wie in der Software eine Zeile Code ändern, auf den Knopf drücken, dann stelle ich was her. Das kostet eben ein paar Millionen Dollar jedes Mal für so einen Schuss, ne? Und den lässt das Management eben sehr selten zu. Normalerweise geht man in so einem Zirkel, also bis hierhin vielleicht 2-3 Mal, bis das Produkt wirklich fertig sein muss. Also man muss sich schon sehr sicher sein, dass man auf den Knopf drückt und das Ding produzieren lässt. Ganz blöd ist es dann natürlich, wenn der Kunde merkt, da geht irgendwas nicht. Es gibt Sachen, die der Kunde von der Vergangenheit vielleicht gewohnt ist, dass es geht und denkt, es geht weiter. Manche Sachen sind gewollt, dass sie nicht gehen, aber es gibt auch richtige Fehler. Bis jetzt sozusagen sind Fehler des Öfteren durch Firmware, Software-Updates lösbar. Ich habe es noch nicht erlebt, dass man wirklich dann nochmal einen Herstellschritt brauchte, um das zu reparieren. Zur Not, wahrscheinlich gibt man dem Kunden auch ein bisschen Geld zurück, damit er nicht auf das Äußerste geht. Ja, so der Prozess ein bisschen einfach dargestellt. Jetzt können wir das ein bisschen komplizieren.
Das ist eigentlich genau das Gleiche, noch ein bisschen aufgehübscht mit sozusagen, jetzt teile ich meinen Entwicklungsprozess auch noch auf in unterschiedliche Ebenen. Ich habe sozusagen das System, was hinten rauskommt, das ist hier hinten dargestellt. Mein System besteht natürlich aus vielen Chips, nicht nur einem Prozessor, auch nicht nur ein Prozessor-Chip normalerweise in diesen großen Boxen. Und um auch schneller durchirren zu können, teile ich das Design natürlich auch in kleinere Units auf, um überhaupt Fortschritt machen zu können. Könnt ihr euch ja auch vorstellen, ihr entwickelt ja auch eure Software nicht von Scratch komplett, bevor ihr die überhaupt einmal testet, sondern ihr entwickelt kleine Komponenten, bevor ihr die dann zum Schluss zusammenstückelt und funktionieren. Das heißt, es gibt sozusagen eine gewisse Unit-Level Entwicklungsarbeit, das heißt, ich entwickle da, schreibe Code und dann wird auch verifiziert, da wird auch Firmware drauf getestet. Das Ganze natürlich auch für die gesamte Hardware drumherum ist, also es gibt dann eben Board Designer, Chip und dann auf den Units selbst die ganzen physikalischen Dinge, die da passieren müssen. Das ist dann eben einfach physikalisches Platzieren von Drähten, von Units, Timing-Berechnungen, ob die Signale schnell genug auf diesen Leitungen langlaufen. Und im Moment ist es sogar eher die kritischste Arbeit. Also es ist gar nicht sozusagen auf der linken Seite das Entwerfen der Sprache oder der Beschreibung der Funktion, sondern mittlerweile ist es eher kritisch, das Ganze physikalisch darzustellen und auch zu berechnen, dass wir sicher sind, dass es auch funktioniert. Ja, genug der Worte über Design. Ich, wie gesagt vorhin schon, ich komme eigentlich aus der Verifikation. Deswegen bin ich auch hier und fühle mich hier auch ein bisschen zu Hause. Was heißt Verifikation? Ganz einfach, also wie bei jedem Software auch, ich habe irgendein Design, links in lila ist es, dargestellt. In der Hardware natürlich schreiben wir dann ein Referenzmodell dagegen, treiben irgendwelche Signale und gucken, in was rausgeht und ob das stimmt. So sozusagen simpel dargestellt. Das Ganze gibt es auch in kompliziert als Bild. Natürlich fange ich nicht sofort an, sondern wie gesagt, es gibt dieses High-Level-Design. Sobald das Team sich klar ist, was man eigentlich bauen will, gibt es natürlich auch erstmal Planungen, was ich in der Verifikation überhaupt testen muss, was ich testen möchte, was ich testen kann. Also ich muss mir erstmal Gedanken machen und einen Plan erstellen. Dann muss ich den natürlich abstimmen mit dem gesamten Team, mit dem Management. Wie viele Leute brauche ich, wie viel Geld kostet das und so weiter. Wenn das alles klar ist, dann fängt man natürlich an, ein Verifikations-Environment zu schreiben. Verifikations-Environment klingt auch wieder so mächtig, ist quasi auch C++-Code bei uns größtenteils. Es gibt auch eine eigene Abteilung, die Tools entwickelt im Vergleich zu anderen Herstellern, also Intel, AMD und so. Die kaufen ihre Tools eher bei Vendoren ein. Die schreiben sich vielleicht auch selber in C++ ein paar Sachen, aber die haben viel Geld zum Ausgeben. Wir spendieren unser Geld intern, haben dadurch aber auch sehr große Vorteile, wie wir immer wieder herausfinden. Also Beispiel,
wird bei uns der Simulator, die Simulatoren, die Compiler werden alles selbst entwickelt und es gibt immer wieder Benchmarks, wo eben die Vendoren zu uns kommen und sagen, hier, kauft doch das von uns, wir sind genauso gut, wir sind besser, wir sind billiger. Dann wird eben unser aktuelles Design rausgeholt, nebeneinander gelegt und bei einer Firma war es so, da ist man gar nicht zum Simulieren gekommen, da hat das Design gar nicht geschafft, reinzubekommen. Die andere Vendoren-Software hat es geschafft, laufen zu können, aber war eben um Welten langsamer als das, was wir eben benötigen. Also deswegen wird diese Investition immer wieder noch getätigt. Genau.
Sozusagen das Entwickeln des Environments ist eine große Arbeit, ist ein großes Softwareprojekt. Aber ein Großteil der Arbeit ist eben auch hier. Das heißt, man findet natürlich Fehler. Man muss dann schauen, ist das jetzt ein Problem in der VRDL? Ist das ein Problem in meinem Simulationsenvironment? Ist die Spezifikation vielleicht irgendwie Müll oder habe ich überhaupt gar keine? Also das ist sagen, nimmt, ne, muss ich mal sehen, sehr viel Zeit in Anspruch. Wenn ich meine Tests dann soweit habe, dass sie funktionieren, dann habe ich natürlich ein Regression-Environment, was täglich, wöchentlich, monatlich laufen muss. Natürlich, um zu sehen, dass auch in Änderungen der Logik kein Problem wieder reinkommt. Dann wird es natürlich hergestellt. In der Industrie nennt man das Tape-Out. Bei uns gibt es da andere Bemerkungen, aber sozusagen das Gleiche. Dann wird es hergestellt und auf der hergestellten Hardware natürlich auch wieder getestet. Und zum Schluss natürlich auch Performance-Analysen. Man muss auch Escape-Analysen betreiben. Warum finde ich gewisse Probleme nicht? Warum habe ich sie nicht vorher gesehen? Also das ist dann sozusagen dieser Kreislauf, der sich dann wieder schließt. Und dann entweder eben noch eine Runde fliegt auf dem gleichen Projekt oder für das nächste Projekt dann gelernt. So, dann den Text wollte ich eigentlich gar nicht jetzt, dass ihr den durchlest. Das ist einfach eher eine Merkhilfe für mich. Was ist denn Verifikation eigentlich nicht? Verifikation ist kein Test der Funktion. Also wir verstehen uns als Verifikanten, um sozusagen vor dem Herstellschritt zu agieren. Es gibt ein extra Team, was sich nur um Tests kümmert. Es gibt ein extra Team, was sich um Tests der kompletten Hardware kümmert, um diese runden Scheiben, der Wafer. Und dann gibt es ein Team, was sich um die Funktion innerhalb der einzelnen Chips kümmert. Die produzieren natürlich vorher auch Testcases, die in dem Verifikationsenvironment laufen gelassen werden, aber deren eigentlicher Zweck ist dann danach so schnell wie möglich Fehler zu finden oder eben auch zu zeigen, dass die Hardware funktioniert. Ja, und was man natürlich immer betonen muss, Verifikation ist gerade gegenüber dem Management, man muss darin investieren. So viel man investiert, so viel bekommt man auch zurück. Also wenn ich eben mir nur wenig Verifikationsingenieure leiste, dann können die eben auch nicht alles erschlagen, sondern ich bin auf deren Kreativität angewiesen, ich bin auf die Tools angewiesen, auf die Methodiken, wie schnell kann ich mir Simulationsmodelle bauen, wie gut ist die Spezifikation, also das spielt alles damit rein. Und ja, man muss eben alles ein bisschen zu dem Level treiben, dass es halt gerade noch Sinn macht, dass ich mir das leisten kann, dann bekomme ich auch ein gutes Ergebnis. So sieht das Ganze als Überblick aus. Wie gesagt, hier drüben der Designentwurf mit dem Verifikationsteam. Dann der Übertrag in physikalische Repräsentationen, wo die physikalischen Teams sozusagen ihre Tools drauflaufen lassen und wie gesagt das Timing der Signale sicherstellen. Und dann der Herstellschritt mit dem Testteam.
Soweit so gut. Wie ich schon versucht habe anzudeuten, wir sind halt immer in diesem Dreieck gefangen zwischen Kosten, Qualität und Zeitplan. Bei den großen Projekten ist es so, dass die Kunden, wie gesagt Banken, Versicherungen und ähnliche, darauf angewiesen sind, dass halt die Performance stetig gesteigert wird. Deswegen versucht man eigentlich jedes Jahr sozusagen eine Maschine denen hinzustellen und jedes zweite Jahr ein sozusagen neues Projekt fertig zu bekommen. Das heißt, alle zwei Jahre gibt es eine richtig große Maschine und jedes Jahr gibt es, also ein Jahr, wo keine große Maschine kommt, gibt es ein Update, sodass zumindest die Kunden sehen, da geht es voran. Das ist sozusagen der Kundendruck, den man verspürt. Wenn die Kunden natürlich mehr wollen, dann geht nicht. Kosten spielen natürlich eine Rolle. Also ich kann immer mehr Ingenieure anstellen, aber das kriege ich dann irgendwann nicht mehr finanziert. Und die Qualität muss natürlich stimmen. Also ich kann auch sehr viel testen, damit es gleich am Anfang an stimmt, aber ich glaube, wie wir später noch sehen, ist es eben nicht so einfach. Genau, dann lasst uns weiterschauen. Das ist eine typische gewollte Kurve, wie man Probleme findet. Natürlich ist derjenige, der das Design entwickelt, auch in der Pflicht, selber erstmal zu schauen, entweder mit eigener Simulation oder mit Quellcode anschauen, Fehler auszuschließen. Und man möchte sozusagen das Team dahin treiben, dass sie am Anfang die Fehler selber finden. Und je mehr ich die Systeme bei mir komplexer im Environment zusammenstelle, umso weniger Laufzeit habe ich natürlich, umso weniger Fehler. Ich möchte eigentlich so viele Fehler immer wie möglich finden, aber ich habe einfach eine Limitierung von verfügbaren Rechenzeiten und verfügbaren Ingenieuren, die Fehler anschauen können. Deswegen ist sozusagen der Druck da, das so weit wie möglich und so zeitig wie möglich zu machen, weil wenn ich dann auf meinem Server so ein Simulationsmodell von einem ganzen System drin habe, dann ist es entsprechend arschlangsam und dementsprechend ist die Fehlerrate, die ich da noch finden kann, recht klein. Das heißt, da möchte ich eigentlich nur die komplexen Dinge finden, die nur da findbar sind und alles Einfache soll so zeitig wie möglich vorher ausgeputzt werden. Wie vorhin schon angedeutet, gibt es dann sozusagen unterschiedliche Methoden noch in der Simulation selber. Es gibt die formale Verifikation, wo man versucht mit mathematischen Modellen Dinge nachzuweisen. Da habe ich natürlich das Problem, dass ich mit diesen mathematischen Tools nicht so ein ganzes gesamtes Chip-Design reinwerfen kann. Das schafft das Tool einfach nicht, weil einfach der Zustandsraum viel zu groß ist. Also ich muss da meine Probleme auch wieder klein hacken in kleinere, lösbare Probleme und dann auch schauen, was macht formal überhaupt Sinn, weil das ist schon auch eine komplexere Verifikationsart, die eben auch nur bestimmte Ingenieure auch beherrschen. Währenddessen Simulation ist einfacher zu machen. Also ich lege Signale an, lasse die ein bisschen wackeln und schaue eben, ob das entsprechende Verhalten rauskommt. Und hier finde ich die Zahl eben ganz interessant. Das ist eben ein Softwareprojekt, um dieses Simulationsenvironment überhaupt auf die Füße zu stellen. Bei uns sind es mittlerweile schon mehr, aber ist schon mal eine gute Hausnummer, 10 Millionen Lines of Code nur für das Simulationsenvironment. Demgegenüber sagt man so 1-2 Millionen Zeilen von Hardwarebeschreibungscode liegt bei uns. Da merkt man auch die Dimension eigentlich. Ich brauche eigentlich wesentlich mehr Ingenieure, die Software entwickeln, um das Produkt überhaupt zu testen, als ich Leute brauche, die das Produkt überhaupt erstmal in der Hardware-Beschreibungssprache hinschreiben. Da geht es sogar dahin, dass wir mittlerweile auch viel versuchen, da generisch zu erzeugen, sodass eben ich nicht einen Ingenieur brauche, der jede Zeile VDL hinschreibt, manuell, sondern eben auch einiges dann automatisiert hinbekommen. Was auch witzig ist, um halt auf diesem großen Chip- und System-Level-Modellen überhaupt voranzukommen und da ein gewisses Feedback zu erhalten aus der Simulation, bevor es überhaupt hergestellt wird, bauen wir noch solche Maschinen selber, die nur dafür da sind, das Design vorzuverifizieren. Läuft unter dem Thema Acceleration, da gibt es auch wieder externe Firmen, die auch sowas herstellen, Cadence oder Synopsys, aber wir hatten sowas früher auch dastehen, aber haben gemerkt, wenn wir es eben selber entwickeln, sind wir billiger und auch besser. Da gibt es sozusagen ein extra Entwicklungsteam, was nur Maschinen baut, die nur zum Simulieren da sind. Also die werden auch nicht verkauft, da läuft eigener Code drauf. Ist auf jeden Fall sehr monströs und sehr schnell und hilft eben weiter, diese ganz komplexen Dinge zu erschlagen. Dann haben wir natürlich das Modell wieder, diesen Zustandsraumproblem. Das macht, denke ich mal, die Industrie überall gleich. Man versucht halt, diesen Zustandsraum irgendwie zu erschlagen, in gewissem Maße. Man hat halt den weißen Kreis, ist der Zustandsraum, den es gilt zu verifizieren. Und ich kann halt irgendwie deterministisch da durchwandern und da kommt es eben ganz gut drauf an, wie viel Rechenzeit ich habe. Ich glaube, Intel macht das sehr massiv, dass die einfach Brute Force da große Serverzentren haben und da sehr viel versuchen zu erschlagen. Bei uns, und natürlich Intel macht das auch, aber wir versuchen da eher randomisiert durchzugehen, als auch eben den Simulator eher aufzuwerten und nicht eben solche großen Rechenzentren zu haben. Zum Schluss muss man trotzdem mal ein bisschen Kompromisse eingehen. Man muss halt, zumindest so eine Abdeckung hier zu bekommen, Moment, die Maus ist nur bei mir sichtbar, so eine Abdeckung zu bekommen, also dahin komme ich nie, ich kann nie den gesamten Zustandsraum erfassen, ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und
was ich eben machen kann, ich kann sozusagen mein Testenvironment so irgendwie hintricksen, dass ich dann die Zustandsräume zumindest erfasse, die mir im täglichen Leben dann auch wirklich vorkommen. Das heißt, wenn ich die Maschine an jemanden verkaufe, der SAP-Anwendungen drauf laufen lässt, dann versuche ich halt da zu schauen, was macht die Anwendung und muss das eben dann abdecken in der Verifikation, bevor ich es eben herstelle. Und hier ist von 2000, wann war es? Steht gar nicht mehr drauf. Power 4 ist schon 15 Jahre her oder so ähnlich. Der Zustandsraum des damaligen Prozessors, der wesentlich kleiner ist als das, was wir heutzutage eben sehen. Und damals war das US-Defizit eben sehr viel kleiner. Ich denke mal, es ist ein bisschen höher geworden. Aber auch trotzdem, sonst sieht man, was kann ich überhaupt mit Simulation erschlagen? Was kann ich formal vielleicht noch dazu addieren? Wie viele Partikel gibt es im Universum? Also einfach mal so Dimensionen zu sehen, was da an Arbeit eigentlich vor einem steht. Und sieht manchmal schier aussichtslos aus, aber man kommt zum Schluss trotzdem zurecht. Ja, das ist einfach mal ein Statement, wie vorhin gesehen. Der Code unterscheidet sich von der Anzahl der Dateien und wie viel in den Dateien drinsteht. Deswegen auch von den Projekten, von den Ingenieuren und von dem Geld, was investiert wird. Der 70% des Aufwandes, den ich spendiere, da geht eben in die Verifikation und nicht ins Design. 80% des geschriebenen Codes ist im Verifikationsenvironment und das Problem ist für mich als Verifikationsingenieur, ich habe immer das Problem, ich bin auf den Designer angewiesen, dass er mir die Sachen liefert, spezifiziert, als auch eben in eine Hardware-Beschreibungssprache und dann habe ich natürlich den Herstelltermin vor mir und hinten werde ich gedrückt, weil der Designer immer eher zum Schluss noch Änderungen macht und von vorne kommt das Management, möchte sie den Herstelltermin so zeitig wie möglich haben und da befindet man sich dazwischen und muss damit gut zurechtkommen. Ja, ganz kurz, was meine Aufgabe ist, nennt sich pervasive Verifikation, läuft bei bei IBM auch unter dem Thema RAS, Reliability, Availability, Serviceability, sind die Aspekte, wie ich meinen Chip im System eben hochbekomme, wie ich ihn anmache, wie ich den in den Zustand bekomme, dass eben die funktionellen Units funktionieren. Und auch in einem Fehlerfall, wie komme ich überhaupt an Debug-Daten ran und wie kann ich sicherstellen, dass ich da genug Informationen herausbekomme. So sehen unsere Environments aus, die eben alle da sind, einfach nur so als Info. Wie gesagt, vorhin auch, es gibt sozusagen Unit-Verifikationen auf ganz kleinen Makros. Dann gibt es, das ist schon ein bisschen zusammengeschnallt, auf Element-Ebene. Und diese linken beiden Environments, die laufen dann mit diesem Software-Stack vollkommen randomisiert. Meine Arbeit ist in der Mitte. Ich bin sozusagen auf Chip-Ebene dafür zuständig, dass eben alle aus den linken Environments reintropfenden Makros als auch die gelben, das sind sozusagen Funktionseinheiten, die irgendeine Funktion abbilden, die im System wichtig sind, dass die eben alle miteinander wirklich verbunden sind, richtig verbunden sind, dass überall die Signale die richtigen Werte liefern, dass wenn ich den Chip anschalte, dass er auch dann funktioniert und dass wenn er im Fehlerfall nicht funktioniert, dass ich die Daten irgendwie rausbekomme, dass ich eben den Zustandsraum irgendwie erfassen kann. Weil später, wenn das Ding eben auf dem Tisch liegt, kann ich eben nicht mehr wie in der Software einfach in den Code reinschauen und gucken, was genau an der Stelle jetzt schief geht, sondern dann habe ich eben nur noch die Möglichkeiten mit meinen Debug-Hilfen. Ich habe ein paar Pins, mit denen ich Informationen rausziehen kann, kann dann natürlich parallel immer in den Code reinschauen, ob das irgendwie alles Sinn macht, aber man ist dann schon recht limitiert.
Und auf der rechten Seite dann einfach der Symbolbild, mehrere Chips zusammengestellt, muss auch funktionieren.
So, das ist sozusagen die Welt, wie sie heute ist. Problem, wir haben traditionell sozusagen immer auf diesen großen Dingen sehr viel verifiziert, gerade auf Chip-Level, weil da die ganzen kritischen Verbindungen hin und her gehen. Und da haben wir uns eben Gedanken gemacht, wie können wir da besser werden, weil eben auch im Moment ist es halt so von Releases her gesehen, ich bekomme halt
so einen gesamten Chip hier als Dump, wo alle Verbindungen vorhanden sind.
Dann kann ich mir natürlich daraus ein Simulationsmodell bauen, kann es auch simulieren, aber es ist eben extrem langsam und extrem unschön. Und wenn ich dann was finde, dass ein Signal irgendwo nicht richtig angeschlossen ist, dann muss ich auf den nächsten Release warten, bis das wieder gefixt ist.
solche Releases von so einem gesamten Chip dauern mittlerweile irgendwie 2 oder 4 Wochen, weil es eben auch eine Heidenarbeit ist, das alles richtig zu machen. Kann man einerseits versuchen, das zu automatisieren. Auf der anderen Seite möchte man vielleicht gar nicht auf diesem gesamten Chip verifizieren, sondern vielleicht gehe ich doch in die Einheiten wieder rein und versuche trotzdem diese Chip-Aspekte abzudecken. Deswegen haben wir uns versucht, mit den Designingenieuren zu einigen über standardisierte Interfaces.
Das heißt, wir haben jetzt diese gesamten Blöcke klein gehackt mit dem gleichen Interface für diese Debug-Funktionen. Macht man ja in Software auch ähnlich, denke ich mal, in anderen Projekten. Aber das ist sozusagen eine Neuerung für diese Chip-Funktion. Und versuchen dann den Chip selbst nur noch zu generieren und sozusagen ein gewisses Maß von korrekt per Construction hinzubekommen. Müssen wir schauen, wie gut es vorangeht. Also wir sind da frohen Mutes, haben da schon einige Vorteile gesehen. Auch sozusagen, wenn ich solche Chips auf der Vorgängerfolie zusammenschnelle rechts, das habe ich früher eben auch komplett gemacht, habe ich eben diese Modelle zusammengeschnallt. Muss ich jetzt auch nicht mehr tun, jetzt kann ich mir einfach diese Funktionseinheiten nehmen, die auch wie Chip funktionieren, aber dann kann ich mich eben auf die Arbeit konzentrieren, die wirklich wichtig ist. Und zum Schluss generiere ich mir einfach dann das Teil, lass nochmal die Testcase drüber laufen, aber normalerweise funktioniert das. Ja, das lassen wir einfach mal weg. Was hat das Ganze denn mit Agile Development zu tun? Ja, frage ich mich auch manchmal. Das Problem ist, wir sind in einem Environment, wo wir ja zwar am Anfang einen Plan machen, aber der sich eben doch mit der Zeit eben sehr schnell dann als ja nicht ganz korrekt herstellt und dass die Änderungen, die passieren, eben sehr, sehr oft passieren. Früher war es eben so, man hat eben wirklich am Anfang einen Plan gemacht bis zum Projektende. Und ich habe tausende Zeilen Excel-Spreadsheets gesehen, da standen ja Aufgaben drin, da standen Dauern drin und da kam man hinten zu einem Datum raus. Ne? Und mit jeder Designänderung wurde eine Zeile in diesem Spreadsheet geändert oder mehrere Zeilen und das resultiert einfach darin, dass man andauernd über den Plan herging, weil es ging immer darum, ist das Enddatum noch realistisch und man musste immer den gesamten Plan anschauen und so war auch der gesamte Mindset aufgesetzt von allen Ingenieuren und Management. Und so langsam bekommt man ein gewisses Gefühl, dass das vielleicht nicht ganz die richtige Herangehensweise ist, weil ich sehr viel bürokratische Arbeit habe, die eigentlich ich lieber in technische Lösungen stecken möchte. Das heißt, man hat erkannt, in der Verifikation zumindest fangen wir jetzt an, das zu testen. Das ist sozusagen nicht das ganze Entwicklungsteam, sondern jetzt in der Verifikation selbst. Wir sind halt ein Softwareprojekt, deswegen haben wir uns eben geschaut, Software, zumindest bei uns, sozusagen die anderen Gebäude alle, sind schon sehr stark im Agile Development eingebunden und da haben wir uns einfach Hilfe geholt und geschaut, wie können wir das sozusagen bei uns adaptieren. Und versuchen wir eben jetzt mal in dem Projekt, im aktuellen Projekt durchzusetzen, zu schauen, macht das Sinn und sozusagen einen Weg zu finden, wie das in der Hardwareentwicklung auch funktioniert. Und was man eben dann tut, das gleiche wie eben auch in der Software, denke ich. Man definiert sich die gesamten Aufgaben, die an einem gewissen Zeitpunkt notwendig sind. Man definiert sich dann, nimmt sich dann einen gewissen Teil raus, hat dann diese Sprints, die ungefähr eben 20 bis 30 Tage dauern und iteriert dann in diesen schönen Scrums darüber. Funktioniert soweit annehmbar gut. Also natürlich gibt es dann Widerstände, weil man hat eben das Management, das gewohnt war, in einer gewissen Weise die Sachen zu sehen. Muss ich da jetzt auch selbst anpassen? Das gelingt so langsam, als auch die Ingenieure selbst. Also man hat einige neue, die sozusagen in so einer Softwarewelt aufgewachsen sind. Die, denke ich mal, adaptieren sich da sehr schnell oder bringen das sogar mit von der Uni. Auf der anderen Seite eben die Leute, die schon 30 Jahre da arbeiten, tun sich da schon recht schwer mit, aber ja, normalerweise sind die Leute schon recht offen. Ist da auch kein Zwang dahinter, sondern das kommt sozusagen aus dem technischen Team selbst, diese Änderungen durchzusetzen und bis jetzt sozusagen erfolgreich. Der nächste Schritt ist dann, diesen Plan sozusagen oder dieses agile, agile Entwicklungsenvironment mit dem Design-Team zusammen hinzubekommen. Das ist dann im Moment sozusagen das Design-Team und das Verifikationsteam getrennt. Das sind wirklich agieren unterschiedlich, da ist sehr viel Kommunikation notwendig. Wir versuchen sozusagen jetzt im nächsten Schritt vielleicht die Teams sogar zu mischen. Das heißt, ich habe dann ein Team, das sind
ist sagen, eher so ein Funktionsblock. Da stecke ich halt 3 Designer rein, 5 Verifikanten und die sollen sich einfach gemeinsam einen Plan machen. Und in dem Plan stehen halt drin, ich muss diese Logik entwickeln, ich muss diese Verifikations-Items machen und das Ganze dann eben agil im kleinen Team und zum Schluss kommt es dann trotzdem alles zusammen. So ist der derzeitige Weg. Und wir sehen im Moment aktuell, dass wir da sehr flexibel sind und eine gewisse Transparenz auch sehen. Ich habe jetzt hier keine Charts drin, aber kann sich jeder vorstellen, wie das trotzdem aussieht. Also das gleiche wie früher, nur eben realitätsnah. Und man erkennt eben doch recht schnell, wenn man auf dem falschen Weg gerät. Das heißt, ich habe eben 600 Probleme noch zu lösen. Ich habe aber nur noch 4 Wochen Zeit und dadurch kann man schon einiges erkennen, was man früher eben in diesem 2 bis 3 Jahre dauernden Plan nicht sofort sehen konnte. Ja, soweit der kurze Ausflug in die agile Welt. Noch ein kurzes Wort zu Open Power. Ja, worum geht es da eigentlich? Ja, ich habe schon versucht immer anzudeuten, es ist halt ein sehr volatiles Geschäft, Hardware zu entwickeln. Wir stellen sie mittlerweile eben nicht mehr selber her, aber wir wollen sie eben noch entwickeln, weil die Software darauf abgestimmt ist, als auch das Gesamtmodell scheinbar beim Kunden ganz gut ankommt, dass man da entsprechend viel Geld verdienen kann. Und wir sehen aber, dass wir zunehmend Konkurrenz bekommen. Wir haben 2 unterschiedliche Architekturen. Wir haben halt Power und die Mainframes im Moment noch. Früher hatten wir auch Intel-basierte Systeme. Die haben wir mittlerweile an Lenovo verkauft, weil damit einfach kein Geld mehr zu gewinnen war. Die Software konnte auch hier selbst woanders hernehmen und da war einfach nichts mehr da, was die Kunden jetzt bei uns unbedingt einkaufen mussten, sondern da kann ich irgendwo hingehen. Gibt es genug Cloud-Anbieter, wo ich Anwendungen bekomme? Da ist sozusagen nichts wirklich gewesen, was da noch bei uns eingekauft werden musste. Und wir sehen halt, wir werden ja, mehr und mehr unter Druck gesetzt auf diesem Power-System, weil eben Intel-basierte Serversysteme dagegen stehen und preislich, denke ich mal, sich nicht viel nehmen, aber ist einfach die Masse der Hersteller, baut Intel-Server, die Software ist darauf ausgelegt. Wir waren immer in so einer eigenen Welt, wir haben unsere eigene Unix-Distribution mit AX, haben eben das als Fokus gesehen. Linux war gar nicht so eben die treibende Kraft, sondern wurde eben mitgemacht, aber eben von der Priorität eher weiter hinten. Wie vorhin schon gezeigt, auch Moore's Law zeigt uns die Grenzen auf. Also müssen wir irgendwie reagieren, wenn wir da jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren dann eher uns einen neuen Job suchen wollen. Und da gab es halt also am Anfang relativ simpel so eine Open Power Initiative. Also es hat sich am Anfang so angefühlt wie ja, die Loser der Industrie finden sich zusammen und überlegen, was man noch besser machen kann. Ja, also wie gesagt, das Gefühl war so da, aber so langsam kommt was zusammen, was ein bisschen mehr Drive bekommt. Und die Idee ist, dass man, also wie gesagt, IBM ist die treibende Kraft dahinter zum Teil, dass man eben Teil der Logik nimmt, die lizenzierbar rausgibt, zum Teil eben Lizenzen, die man käuflich erwerben muss, als auch Teile, die einfach frei verfügbar sind, dass man gemeinsam mit Partnern zusammen Interfaces entwickelt, um Sachen schneller zu machen, dass die Performance einfach besser steigt. Gemeinsame Entwicklungen in Projekten, also dass nicht wir als Firma hingehen und sagen, ach, hallo US-Regierung, wir hätten hier da mal Bedarf für Geld, habt ihr nicht ein Projekt für uns, sondern dass man da einfach als größere Gruppe zusammenkommt, dass man die Software gegenseitig aufeinander abstimmt, das sind so die Sachen, die einfach dahinter stehen. Und das ist, ja, schauen wir mal, genau, wie schon gesagt, ein Teil der Chip-IP, die kann ich eben, die wird es zur Verfügung gestellt, die kann ich einkaufen, die kann ich aber auch zum Teil auch so schon mir anschauen. Der Software-Stack wird angepasst. Dann gehen wir am besten mal zu der Folie wollte ich gehen. Das war sozusagen dann das erste wirklich sichtbare Element aus dieser Open Power-Initiative. Google hat mit uns zusammengearbeitet und nicht aus dem Grund, weil wir eben ja, so cool da waren, sondern Google wollte einfach die Abhängigkeit mit Intel lösen. AMD war keine Alternative für sie, weil man auch nicht weiß, wie lange die sich noch eben am Leben erhalten können, sondern sie brauchten irgendwas ja, Alternatives, als auch die Performance der Power-Prozessoren hat sie dann doch stark überzeugt. Bei denen war aber die Zusammenarbeit schon ein bisschen speziell. Also das merkt man ja auch im normalen Alltag. Google ist nicht jetzt gerade berühmt für sehr viel Offenheit. Sie wollen sehr viel Offenheit von den Leuten, die ihre Geräte und Services benutzen, aber selbst sind sie ein bisschen zurückhaltend. Das haben wir auch gemerkt. Also sie sind, es war keine Entwicklungspartnerschaft, das war eher Google kauft bei uns ein. Also sie sind halt so auf uns zugekommen und gesagt, was sie im Prinzip vorhaben und haben gesagt, was sie eben jetzt bräuchten. Das ist jetzt ein Power 8 basiertes System. Also wir hatten den Power 8 Prozessor schon entwickelt. Und sie haben diesen halt dann genommen und bei sich in ein Board reingesteckt sozusagen. Aber gewisse Features wollten sie halt noch reinbekommen. Ist zum Teil passiert und zum Teil nicht. Ist dann in der nächsten Generation. Aber das ist sozusagen der Beginn gewesen. Und was eben Google gemacht hat, die haben wirklich alles, was eben außerhalb dieses Prozessors liegt, haben sie alles selber gemacht. Sie haben mit uns nicht darüber geredet. Sie haben sich alles selber zusammengelötet. Sie haben eigene Ingenieure dafür. Und selbst als das Board sozusagen im Labor lag, dann hat man von uns Ingenieure mit hingeflogen in deren Labor. Die durften mit den Google-Ingenieuren nur reden, wenn das Management dabei war. Das war wirklich richtig abgeschottet. Und da kam es halt wirklich mit einem Katalog an Fragen. Hier, die Dinge würden wir gerne wissen. Dann gibt man halt eine Antwort, aber man bekommt kein Feedback. Also es war halt, ist eine sehr schwierige Art, mit denen zusammenzuarbeiten an der Stelle. Aber man erhofft sich eben dann doch schon, dass das dann auch sich monetär eben zeigt. Weil es eben, wenn das Board eben gut funktioniert, dann eben entsprechende Stückzahlen bei uns auch geordert werden. Und das ist der Benefit an der einen Stelle. So sieht die Open Power Community mittlerweile aus. Also angefangen hat es mit Google, mit IBM, mit Tyen, das ist ein Board-Hersteller und wer war noch dabei? Ich glaube Mellanox. Also das waren so die vier Gründungsmitglieder. Mittlerweile ist es sozusagen ein ganzes Konglomerat aus unterschiedlichen Richtungen gekommen. Also wie gesagt, eine treibende Kraft ist Google, weil die eben auch sozusagen andere zum Nachdenken anregt. Wenn da jemand auf Power-Prozessoren geht, dann macht es ja vielleicht Sinn, das auch mal zu testen. Erste große Strömung, die sozusagen damit kam, war, dass bei uns jetzt mittlerweile Linux-Entwicklung die Priorität hat. Das heißt, wir haben die interne Softwareentwicklung wohl darauf umgestellt. Little Endian, Big Endian sind so die Umstände, die da geändert werden mussten. Einfach auch die Software zu testen, dass sie eben auch am Anfang schon funktioniert. Das war früher nie Priorität und selbst wenn die Kunden vielleicht in Probleme gelaufen sind, war eben so. Mittlerweile ist man da schon sehr stark auf die Kunden fokussiert. Das zweite ist jetzt bezüglich mehr auf Hardware.
Man sieht hier diese chinesischen Schriftzeichen überall auftauchen. Da gibt es Universitäten, die da gegründet wurden, als auch die chinesische Regierung, die da Firmen gegründet hat, weil sie halt strategisch auch ihre Intel-Abhängigkeit lösen wollen. Und die möchten eben einfach eine Plattform haben, wo sie eigene Prozessoren herstellen können. Und das ist halt, vielleicht wie man es aus DDR-Zeit noch kennt, da steckt halt ein Plan dahinter. Ne? Die wollen das jetzt nicht morgen haben, die wollen aber strategisch, langfristig einfach was Eigenes haben im Land. Und da haben sie sich eben Power ausgesucht, weil es eben eine Alternative ist. Ist halt nicht, oder man hat mit IBM eine gewisse Entwicklungspartnerschaft, man kann da viele Dinge auch bestimmen. Und wenn man sozusagen jetzt auch mal nach PowerCore sucht bei Google, würde man das auch finden. Mit ein paar interessanten Anekdoten. Das ist auch die chinesische Ausgründung, also da haben sie die chinesischen Schriftzeichen weggenommen und durch PowerCore ersetzt. Ist eine chinesische Firma in Kooperation mit einer chinesischen Universität, IBM steckt auch mit drin als Partner und man versucht dort ein bestehendes Power 8 Design zu portieren und dass dann die chinesische Firma einfach ihre eigenen Komponenten mit dazu baut. Das heißt, die lizenzieren einfach die komplette VDL-Struktur, bekommen nicht alles natürlich. Es gibt ein paar Teile, die sind halt von der amerikanischen Regierung gesperrt, dürfen halt nicht nach China geliefert werden. Die werden dann eben einfach rausgeschnitten und die chinesische Firma steckt da ihr eigenes Zeug mit rein. Vom Herstellen weiß ich gar nicht, wie sie es jetzt überhaupt machen. Zumindest die Entwicklung ist zusammen. Die Tools werden auch von uns benutzt.
weiß ich nicht, ob das dann irgendwann auch mal sich abspaltet, aber zumindest ist es im Moment kurzfristig für uns eine Hilfe, als auch strategisch sehr schön, wenn da so ein Land wie China strategisch auf so eine Plattform geht und wenn dann eben das Power-basiert dort hochkommt und richtig Fahrt gewinnt, dann hilft es auch uns als auch Firma. Natürlich langfristig kann es gut sein, wenn die Chinesen das selber herstellen, haben wir halt Pech. Da benutzen die zwar Power, aber die kaufen sich das auch nicht bei uns, sondern stellen sich das eben selber her und entwickeln ihre eigene Software. Ja, dann ist es halt so. Ja, wie man hier sieht,
also gesagt, das ist die Chip-Ecke. Dann gibt es halt hier Board-Design, dann die gesamte I/O-Storage-Bereich, dann gibt es auf System, Software und hier draußen haben wir eine ganze Latte an Universitäten. Bei dieser Open Power Foundation gibt es halt die Möglichkeit, dass man als Universität dann kostenlos mitmacht. Die Firmen müssen einen gewissen Beitrag zahlen, haben da natürlich auch mehr Stimmrechte, Abstimmungsrechte, Möglichkeiten.
Aber das fand ich halt recht interessant, dass Unis da auch sich mit einfach reinsetzen können und davon profitieren. Wie sich das im Alltag eben zeigt, weiß ich selbst nicht, weil da ich mit nichts zu tun habe. Aber falls jemand aus dem akademischen Bereich ist, wäre vielleicht mal eine Idee wert, da nachzuschauen. Vielleicht kann man da noch was mit rausholen. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Marketing-Charts hinten dran mit Logos. Was hilft es eigentlich? Wie gesagt, es ist erstmal ein gewisser Lebensrettungsanker für uns, dass die gesamte Welt nicht nur Intel-basierte oder Qualcomm-basierte Chips verbaut, sondern noch eine Alternative gibt, die ja, da recht gut funktioniert und das zeigt sich auch zu zeigen. Was wir auf dem Power 8 Prozessor zum Beispiel haben, ist ein KPI-Interface. Das ist ein direktes Memory-angepasste FPGA-Anschlussmöglichkeit. Das heißt, ich muss da nicht über gewisse I/O-Interfaces gehen, die eine recht langwierige Zugriffsmöglichkeiten nur haben, sondern ich kann da eben gewisse Dinge einfach wahnsinnig beschleunigen. Das ist in der Industrie scheinbar sehr, sehr gewollt. Also es gibt sehr viele Firmen, die danach fragen, die das anwenden wollen. Ist eben anpassbar. Also das scheint auch Intel jetzt mittlerweile nachzubauen. Funktioniert ganz gut. Dann hier ein paar Zahlen bezüglich Linux. Also da geht es jetzt auch mehr Richtung, dass mehr Linux auf Power auch passiert. Das ist ein Projekt mit NVIDIA. Das ist ein Power 8 Nachfolgeprojekt, basierend auf Power 8, wo ich mitgearbeitet habe, wo wir einen Teil von NVIDIA-Logik bei uns mit implementiert haben, sodass wir NVIDIA-Logik entsprechend gut und schnell anschließen können. Und da hängt auch ein Projekt mit der amerikanischen Regierung dran. Also NVIDIA hat da irgendwas gewonnen. Die haben aber sozusagen nicht so viel Erfahrung in der allgemeinen Prozessorwelt, sondern eben in ihrem speziellen grafikbasierten Umfeld und brauchten da einen gewissen Partner, haben halt dann uns gewählt und sagen, wir sind da eben offener als Intel. Also Intel legt eben legt seine Produkte eben einfach ins Regal und wartet darauf, bis jemand reinkommt und da Geld hinlegt und sich das aus dem Regal rauszieht. Wie gesagt, wir sind gezwungenermaßen als auch jetzt mittlerweile gewollt offen sozusagen für Partnerschaften, um auch gewisse Sachen zu implementieren, die dann beiden nützen. Und wie gesagt, also man merkt, es ist einfach um Längen schneller. Genau, hier auch nochmal die gleiche Geschichte mit dem KPI-Interface. 8-mal Performance da. Also wie gesagt, die Zahlen an sich, die sprechen einfach für sich, als wenn man eben alleine das Feld beackern würde. Und das hilft sozusagen uns allen. Ja, ich denke, genau hier haben wir sozusagen mal 325 Millionen von dem US-Department. Hier steht Energy, wer weiß, was sie damit noch alles berechnen können. Weiß man aber nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist da die USA sehr spendierfreudig, wenn es darum geht, Dinge berechnen zu können. Gut, damit wäre ich eigentlich schon durch. Ich hoffe, ein bisschen Einblick. Manchmal war es vielleicht sehr speziell, aber ich hoffe mal ein gewisses Maß an Offenheit wollen wir damit eben zeigen, als auch ein bisschen Interesse wecken für die Hardware-Welt. Also das nächste Mal nicht so viel fluchen auf die Hardware, sondern wir tun auch noch unsere Arbeit. Ja, eine Frage?
Mehrere Prozessoren, mehrere Cores ist auch eingeschränkt sinnvoll. was also dann?
Genau, also was dann? Also das versucht man halt jetzt erstmal auszutesten. Man versucht immer mehr Funktionen auf den Chip draufzupacken, die eben sehr schnell erreichbar sein müssen. Mit diesem KB-Interface versucht man halt andere Sachen, die eben nicht mehr draufpackbar sind, als auch die ich rekonfigurierbar brauche, irgendwie schnell daneben zugreifbar zu machen. Das ist halt das, was jetzt im Moment geht. Ne? Und tendenziell weiter, wie gesagt, warten wir halt auf die nächste Technologie, was auch immer das sein wird. Also, ja, also wir versuchen da halt mitzuentwickeln, aber so richtig weiß man eben auch noch nicht, wo es hingeht. Also selbst die, also wir haben ja auch gewisse Research-Abteilungen, die sitzen teils in Zürich, teils auch in USA, bei New York in der Nähe. Also man ist halt dran, irgendwas sozusagen zu machen, aber es gibt nicht den heiligen Gral, den man schon gefunden hätte, sondern wir sind auf der Suche. Also wie gesagt, die Technologie, man war ja vor Jahren schon der Meinung, man kommt nicht mehr kleiner. Man ist jetzt bei, also wir sind jetzt aktuell in der Produktion, sind 14 Nanometer oder 10 Nanometer, aber es geht noch weiter. Also man ist jetzt schon dabei in den Laboren bei 7 Nanometer angekommen, die auch wirklich funktionieren in den Experimenten, die man da eben macht. Aber wie gesagt, also da geht scheinbar noch ein bisschen was, wo man früher nie dachte, dass es eigentlich physikalisch machbar ist mit den Maschinen, die man hatte. Aber ich glaube, da gehen die nächsten Jahre bis 2020, 2025 werden wir das noch sehen, aber dann wird es eben wirklich höchste Zeit. Wenn man nicht auf dem Level einfach stehen bleiben will. Also das ist auch immer die Frage, ne? Also, muss ich mal weitergehen oder kann ich einfach auch mich mit dem zufrieden geben, was ich halt kann? Ist beim Audio ja ähnlich. Ne? Also dann wird halt getrickst, dass man beim Verbrauch irgendwie die Schadstoffe irgendwie anders rauspustet. Ja, weitere Fragen? Also wie gesagt, da bin ich nicht nah genug dran an der Entwicklung, aber ich denke, da denkt man auch drüber nach. Also auch, es gibt ja auch mal Firmen, die versuchen, auf dem Feld zu wildern, weil gerade die Mainframes ja recht teuer sind. Und da gibt es ja etliche Firmen, die versuchen, das zu emulieren, auf x86-Server nachzubilden. Da ist einfach die Patentkeule immer daneben. Also da kommt die Firma halt hin und will das einfach nicht, weil das eben das Geschäftsmodell zerstört. Also das versucht man halt zu unterbinden, aber ich denke, man weiß schon an der Stelle, dass man da was tun muss. Aber wie gesagt, da bin ich eben zu weit weg an der Stelle. Genau, also das ist noch der Vorteil von der Firma, dass die gesamte Software auf dem Bankensektor halt so ist, wie sie ist. Wenn das halt portierbar wäre, würden wir wahrscheinlich nicht mehr existieren an der Stelle. Also da gibt es eine schöne Zahl. Also es hat mal ein Kunde versucht, rauszufinden, wie viel Geld er ausgeben muss, um die Software portieren zu können. Und er kam im Milliardenbereich raus. Und da hat er gesagt, bevor ich jetzt hier mehrere Milliarden Dollar ausgebe, um die Software auf irgendeine andere Maschine zu hieven, dann zahle ich euch halt die Millionen. Also das ist einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und solange das halt noch so im Verhältnis ist und wir oder IBM sozusagen mit der Patentkeule auf die anderen Firmen einschlägt oder die aufkauft, die da einen Weg raus versuchen, bleibt es halt dabei. Es ist dann eher bei der, man merkt ja auch, dass die Maschinen, die man verkauft, man hat halt immer die gleichen Kunden. Also da kommt jetzt niemand Neues dazu, großartig. Das ist dann eher das Problem. Also deswegen versucht man halt dann mit Open Power eben in eine andere Richtung noch zu gehen, dann die Leute auch zu überzeugen, dass es Sinn macht und auch das Feld eben offener zu gestalten, dass es eben nicht heißt, ja, ihr wollt sowieso ein bisschen Abhängigkeit von uns. Also es ist so, dass wie soll man sagen, die zwei unterschiedlichen Wege, weil auf der einen Seite kriegt man halt sehr viel Geld durch den einen Weg herein, aber man weiß eben, der ist nicht bis zum Ende oder wird nicht in 100 Jahren noch existieren.
Von solchen Sachen. Es gibt ja auch Ansätze, solche Beweise zu Minimalversätzen zu kritisieren. Werbereich unterwegs ist, dann kriegt man dann immer bloß von Mentor irgendwann mal, ja, es gibt halt dieses und jenes jetzt und das können wir nehmen oder den Mann nehmen.
Das Witzige ist ja, warst auch in der Firma selbst ja unterschiedliche Strömungen. Ne? Da gibt es halt die eine Team, das sitzt in Haifa, die haben halt an der Stelle treiben da gewisse Sachen voran. Da gibt es ein Team in den USA, die irgendwie komplett entgegengesetzte Richtung machen. Zum Schluss hängt es dann davon ab, wer an dem Projekt entscheidet, wie man jetzt geht. Also man braucht dann eine gewisse Verfügbarkeit von den Dingen und dass die auch benutzbar sind. Aber von formalen oder Verhältnis formal zu Simulationen, also 10 zu 1, 20 zu 1, also auf einen formalen kommen vielleicht 20 normale Simulanten, so von der Manpower her. Also man versucht halt Dinge auch formal zu erschlagen, aber wie gesagt, es braucht erstmal das Wissen der Leute, also das ist da an der Stelle schon beschränkt, als auch, wie gesagt, die Makros, die du da mitmachen kannst, die sind halt doch nicht groß genug. Also mittlerweile ja auch gemischt Warenladen. Also es gibt halt IP-Entwicklungen, gerade eben mit den externen Partnern zusammen. Die passiert in Verilog, wenn es in den USA ist, und sonst eben Europa im VDL.
Die Verifikationssprachen, ist das jetzt wahrscheinlich nicht VDL, sondern I oder Vera oder
C++.
Also nicht dieser ganzen Passwords,
nö.
DDR-Sachen, die jetzt überall durchsuchen.
Also wird sicherlich auch hier und da mal verwendet, aber sagen, das Mainline-Replikations-Environment ist C++ basiert. Und da schaut man eben eher auf Softwareentwicklung, welche Trends in C passieren und was man da eben sich abgreifen kann, um Sachen zu verbessern.
Das ist meiner Meinung nach der größte Nachteil von den ganzen Verifikationssprachen, weil da gibt es eine Handvoll Ingenieure, die das können. Und selbst die können diese Riesensprachen gar nicht komplett beherrschen. Dann sollte man lieber in Python oder in C oder sonst was. Das macht das irgendwie überhaupt nicht von der Industrie, von der Idealindustrie überhaupt nicht irgendwie, der Trend wird überhaupt nicht gesehen. Das ist irgendwie ein
Riesenfehler, finde ich. Wir versuchen aus eigenem Antrieb heraus, das irgendwie ein bisschen generisch zu halten, aber man hat eben nie eine Lobby betrieben. Man macht eben eigene Toolentwicklung, eigene Environments. Im Moment versucht man halt ein bisschen auch da nach außen zu wirken, aber da sind halt die anderen Firmen zu groß und zu mächtig, die halt die genannten Kleinen beliefern mit ihrer Software. Man merkt schon, wir machen so eine gewisse graphbasierte Navigation mittlerweile. Und da geht es dahin, dass man einen Standard entwickeln will. Da sitzen halt Firmen wie IBM und Intel drin. Dann ist es halt eigentlich relativ, oder uns ist es wichtig, dass es eben eher Richtung C++ basiert geht oder eben offene Interfaces. Bei den Firmen wie Cadence und Synopsys, die wollen halt irgendwas ganz Spezielles haben, ja, damit die auch die Firmen halt dafür bezahlen können. Also da merkt man halt einfach die Wirtschaftsinteressen, die dann immer wieder da in den Vordergrund treten. Und da kann man als Ingenieur gar nicht viel machen. Ja. Die haben dann ihre Management-Sicht und das passiert dann. Gut, da drüben noch eine Frage.
Es gibt ja Leute, die haben Angst vor Backdoors in der Hardware. Und an sich wäre ja ein offenes Hardware-Design, könnte ich ja dann überprüfen, ob Backdoors drin sind. Aber habe ich irgendeine Möglichkeit zu überprüfen, dass ein Chip, den ich von IBM kaufe, auch wirklich dem Open-Source-Design entspricht?
Ich denke mal nicht. Ne? Also solange da Dinge im Design drinstecken, womit wir Geld verdienen, wird das eben nicht so offen da liegen. Also wirst halt gewisse Komponenten werden offengelegt. Man kann auch, Google kann man sogar Code finden, der auf den Prozessoren ausgeführt wird. Früher war das auch heilige Software, mittlerweile in Open Power, muss man einfach mal bei Google suchen, Open Power Prozeduren oder sowas. Da kommt man direkt auf eine Open Power Seite, wo die ganzen Sachen drin liegen, wo wir uns auch schon gewundert haben, was die Firma überhaupt veröffentlicht. Also das war uns selbst schon irgendwie unheimlich. Also da weiß manchmal auch die linke Hand nicht, was überhaupt vielleicht sogar im Netz schon steht. Also wenn man einfach mal sucht, vielleicht gibt es da schon Dinge, aber ich würde eben, also gerade in VDL, in Verilog wird nicht dort drin zu finden sein, aber es ist dann eher Code, der drauf läuft. Aber da gibt es auch sehr viel Informationen rauslesbar, die man vielleicht nicht veröffentlicht hätte wollen. Aber wie gesagt, es ist ein erster Schritt Richtung Open, man muss halt schauen, was sich da eben weiter anbietet und es ist halt, ja, wie immer gesagt, Wirtschaftsinteressen, die erstmal da primär eine Rolle spielen. Und dadurch, dass man halt Füße auf den Boden bekommen wollte mit den eigenen Servern, muss man halt schauen, dass man das erstmal hinbekommt. Und wie weit der Open-Gedanke da sich weiter verbreitet, muss man einfach mal in den nächsten Jahren schauen. Ja, da oben noch.
Wie gesagt, also ein Teil der Sourcen sollte verfügbar sein, vom Verifikations-Environment, die Tools nicht. Da gab es einen Ansatz, es war, glaube ich, Ende letzten Jahres, da hat man über eine Cloud-basierte Lösung mit irgendeinem chinesischen Anbieter die IBM-Simulations- und Verifikationstools zur Verfügung gestellt, war aber eben überhaupt nicht gut angebunden, deswegen war es sehr langsam. Mittlerweile hat man wohl irgendwie mit, ich glaube, Cadence oder Synopsys mit irgendjemandem einen Vertrag geschlossen, dass die dann exklusiv die Tools benutzen können, deswegen wird das wieder verschwinden. Also die Tools bleiben irgendwo unter Verschluss. Verifikationscode würde ich auch denken, dass der nicht im Moment verfügbar ist. Wird es vielleicht irgendwas geben, was gerade für diese Interfaces wichtig ist. Das denke ich mal, wird irgendwann passieren, aber habe ich noch nicht gesehen. Wie gesagt, Code, der auf dem Prozessor läuft, ist verfügbar, also erstaunlicherweise. Also da wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren dann noch einiges hinzukommen. Also das ist, denke ich mal, in Abstimmung auch mit den ganzen akademischen Partnern, weil die halt darauf angewiesen sind, dass das verfügbar ist. Oder es gibt halt dann spezielle Rahmenvereinbarungen, dass man in gewissen Projekten einfach Sachen dann freigibt. So, keine Fragen mehr. Dann vielen Dank für das Interesse. Hat mich gefreut und...